HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Jetzt muss man einen Plan finden für Griechenland. Einen Marshallplan.
Wenn sie es alleine nicht schaffen, wir machen das, um Griechenland zu helfen, zu keinem anderen Zweck.
Da helfen doch auch keine Kredite. Solange wir hier nichts produzieren, um wieder auf eigenen Beinen zu stehen, solange gibt es keinen Aufschwung in Griechenland.
Es gibt Entwicklungshilfeländer, die sind engagierter, wenn es darum geht, die eigene wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Die Nazis haben damals das ganze Gold der Banken mitgenommen. Sie haben das griechische Geld gestohlen. Die Deutschen sollen es gar nicht unbedingt zurückgeben, aber wenigstens Danke sagen.
Wir tun alles dafür, dass auch Geld für Wachstum zur Verfügung steht.
Die Meinung über Frau Merkel ist nicht die beste. Alle sehen in ihr nur eine Person, die herrschen will und die will, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen.
Das verbale Ablenkungsmanöver griechischer Politiker mit harschen Nazi-Begriffen ist die eine Seite des europäischen Dramas, das aktuell einem neuen Höhepunkt zugeführt wird. Die andere ist die Reaktion darauf, durch die Erinnerung an den Marshallplan von dem ehemaligen US-General und Staatssekretär George M. Marshall. Das Motto: Liebe Griechen, auch wenn ihr vor Schmerz aufjault, wenn ihr nicht der europäischen und der vom Internationalen Währungsfonds vertretenen Doktrin in Sachen Schuldenabbau zustimmt, dann werden wir eure Souveränität radikal beschneiden. Bis dahin bekommt ihr aber noch weiterhin Geld und wir erlassen euch eure Schulden. Soweit, so schlicht, so kurzsichtig. Nebenbei muss man sich einmal deutlich vor Augen halten, dass das einst so fröhlich daherkommende Europaprojekt, Freude schöner Götterfunken und so weiter, nun mit Begriffen hantiert, die die Not der Nachkriegszeit 1948 lindern sollte. Und ja, schon sind wir wieder beim Marshallplan. Ein Sprichwort besagt: Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird sie wiederholen. Ob das im Fall Griechenland sinnvoll oder aber fatal ist, das wollen wir herausfinden bei HR2 Kultur der Tag. Am Montag wird der Bundestag über das sogenannte zweite Rettungspaket für Griechenland abstimmen. Wir wollen vorher testen, welches Lösungsmodell überhaupt Sinn macht. Und noch eine Nachkriegsparallele. Am Montag jährt sich zum 59. Mal das Londoner Schuldenabkommen von 1953, das die Entschuldung Deutschlands vereinbarte. Zurück in die Vergangenheit? Naja, ein bisschen schon. Zu unser aller Erinnerungsauffrischung hat Angela Tesch sich den Marshallplan etwas genauer angeschaut.
Wir müssen den Mut zum Verbrauchen aufrechterhalten, denn ein Volk, das den Mut zum Verbrauch verliert, verliert auch die Kraft zur Produktion.
So appellierte der legendäre Wirtschaftsminister Ludwig Erhard damals an die Deutschen: Konsumieren als gute Tat, als Rückkehr auf den Pfad der Ehrlichkeit nach den wilden, gesetzlosen Schwarzmarktjahren. Die vielbeschworene Stunde Null wird von Wirtschaftshistorikern wie Christoph Buchheim allerdings kritisch gesehen.
Das war der Eindruck vieler Beobachter, die eben die zerstörten Wohnungen, die zerstörten Städte und so weiter gesehen hatten. Erstaunlicherweise war der Produktionsapparat der Industrie nicht so stark zerstört. Die Industrie hatte viele Anlagen gerettet, teilweise in unterirdische Stollen und so weiter verbracht.
Hinzu kam, dass vor allem Amerikaner und Briten in ihren Besatzungszonen bald auf die Demontage von Industriebetrieben verzichteten. Ganz anders war das in der sowjetischen und zum Teil auch in der französisch besetzten Zone. Als George Marshall 1947 seinen europäischen Wiederaufbauplan entwickelte, stand der damalige US-Außenminister unter dem Eindruck der Bilder aus dem zerstörten und hungernden Europa.
Unsere Politik richtet sich nicht gegen ein Land oder eine Ideologie, sondern gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Das Ziel ist die Wiedergeburt einer funktionierenden Weltwirtschaft, die politische und soziale Verhältnisse schafft, in denen freie Institutionen existieren können.
Deshalb sollte der Wiederaufbauplan der USA auch ganz Europa zugutekommen, zumindest offiziell. Denn natürlich versuchte die US-Regierung, den kommunistischen Einfluss in Europa zurückzudrängen. Hinter den Kulissen waren Stalins Reaktionen genau abgewogen worden. Der pfiff dann auch, erwartungsgemäß, Polen und die Tschechoslowakei zurück, als sie sich um Gelder aus dem Marshallplan bewarben. Deutschland bekam 1,4 Milliarden. Die Summe klingt gering, um damit ein Wirtschaftswunder zu bewirken. Unter Ökonomen ist der Erfolg des Marshallplans bis heute umstritten. Die Wirkung war eine andere, wie 1952 Aufbauminister Franz Blücher resümierte.
Der Marshallplan gewährte uns zuerst die Stellung als gleichberechtigtes Glied der europäischen Völkerfamilie. Und so war die moralische und politische Wirkung außerordentlich stark.
Übrigens wurden die Mittel aus dem Marshallplan für Deutschland 1953 in ein Sondervermögen umgewandelt, aus dem bis heute Förderkredite für den Mittelstand vergeben werden.
Angela Tesch erinnerte uns daran, was der Marshallplan einst war und was er bewirkt hat. Ich begrüße jetzt Professor Werner Abelshauser. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Abelshauser, Sie sind Wirtschaftshistoriker an der Universität in Bielefeld. Der Marshallplan als Initialzündung für zumindest westdeutsches Wachstum. Im Vordergrund stand die Stimulierung von Konsum und die Wiedererrichtung von Produktionsstätten eines industrialisierten Landes, das schwer mitgenommen war vom Krieg. Ist das richtig?
Nein. Es ging erstens nicht um Konsum. Zweitens ist das Wachstum der deutschen Wirtschaft, also die Wiederankurbelung der deutschen Wirtschaft, bereits 1947/48 gewesen, während der Marshallplan, die ersten Lieferungen aus dem Marshallplan, erst 1949 ankamen. Richtig ist allerdings, dass der Marshallplan im Ergebnis bewirkt hat, dass die deutsche Wirtschaft wieder aus eigener Kraft, und die war sehr groß, diese eigene Kraft, aus eigener Kraft wieder produzieren konnte und den Wiederaufbau Westeuropas unterstützen konnte.
Herr Abelshauser, ist es richtig, dass die Stärke der deutschen Wirtschaft vor allen Dingen auch gerade auf die Zunahme derselbigen in der Zeit nach 1936 beruhte?
Ja, die deutsche Wirtschaft war gegen alle Zerstörungsbilder nicht verringert in ihrer Produktivkraft, in ihrer Masse, sondern sie war sogar noch gewachsen. Und sie war nicht nur gewachsen, sondern die Produktivität der deutschen Wirtschaft war auch gestiegen. Es waren neue Maschinen, es war der Höchststand der damaligen Technologie, der sich in ihnen verkörperte, jedenfalls in den wichtigsten Branchen wie Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik. Und von daher ging es darum, eine bestimmte Entscheidung durch den Marshallplan zu unterstützen, nämlich die Entscheidung, den Aufbau Westeuropas, also nicht Deutschlands, Westeuropas, nicht länger zu Lasten Deutschlands, also über Demontagen, über Reparationen zu leisten, sondern mit Hilfe Deutschlands, indem man Deutschland eben wieder in den Stand setzte, es ihm erlaubte, seine reichlichen Ressourcen auszunutzen.
Das alles fand unter der Ägide der Amerikaner statt. Die mussten ja wirklich ein detailliertes Kataster auch der deutschen und europäischen Industrielandschaft gehabt haben.
Ja, die Amerikaner haben systematisch die Stärke der deutschen Wirtschaft erfasst, waren also sich im Klaren darüber, dass das möglich ist, und haben deshalb den ursprünglichen Plan, Deutschland aus dem Weltmarkt zu eliminieren, den Morgenthau noch gefasst hatte, haben sie in den Papierkorb geworfen, weil ihnen klar war, dass ohne die deutsche Wirtschaft der Wiederaufbau Westeuropas nicht möglich war.
Geld ist nicht geflossen?
Nein, es ist kein einziger Dollar nach Deutschland gekommen, sondern die Amerikaner haben mit Dollars ihren Farmern Baumwolle abgekauft, Rohbaumwolle gekauft, sie haben Tabak gekauft. Also Rohbaumwolle machte alleine 70% aller Marshallplan-Lieferungen aus und haben diese Hilfsgüter nach Deutschland geschickt. In Bremerhaven haben es dann die deutschen Importeure mit D-Mark bezahlt. Das heißt, das Schöne an dem Marshallplan im wirtschaftlichen Sinne war, man konnte mit D-Mark Güter bezahlen, die Amerikaner uns geliefert haben. Allerdings sehr teuer.
Und ich meine, evidenterweise Tabak oder auch Baumwolle konnte man wohl kaum essen, aber es wurde wieder produziert und man geriet in einen Güteraustausch auch mit den benachbarten Nationen.
Genau. Und das hat der Marshallplan sogar noch gestützt, indem er gesagt hat, das, was ihr an Devisenhilfe bekommt, also dass die Amerikaner die Rohbaumwolle in Dollar bezahlten und die Deutschen keine Dollars aufwenden mussten dafür, sondern D-Mark, das müsst ihr den Nachbarländern, den Defizitländern weitergeben. Also die Frankreich, England und andere Nachbarländer konnten unentgeltlich in Deutschland Maschinen kaufen und die Deutschen mussten sie ihnen liefern. Das heißt, wirtschaftlich effizient war der Marshallplan für den Aufschwung Deutschlands überhaupt nicht. Aber er hat dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft wieder ihre eigene Kraft nutzen konnte, wieder frei wurde zu agieren und sich als zentrale Handelsmacht dann später in Europa zu etablieren, weil die Amerikaner von Anfang an wussten, dass die Deutschen eben ein Überschussland sind und ihre Aufgabe es war, die Defizitländer in Westeuropa stark zu machen.
Wie wichtig war der Schuldenerlass, der ja dann bei der Londoner Schuldenkonferenz, ich hatte es ganz zu Anfang erwähnt, 1953 durchgesetzt wurde, dass also Deutschland keine Reparationszahlungen an die Siegernation leisten musste? War das eine Lehre aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg?
Naja, ja, aber Deutschland musste selbstverständlich Reparationen zahlen. Bis dahin, bis 1952, ist ja demontiert worden. Zwar nach dem Marshallplan weniger, aber immerhin in 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden Bereich sind Maschinen, Anlagen, ganze Fabriken abgebaut worden, nach Russland geschickt worden. Die Amerikaner haben Prototypen nach USA gebracht, haben sie dort am Markt versteigert, insgesamt 10 Milliarden Dollar aus Deutschland rausgezogen. Also es ist nicht so, dass Deutschland keine Reparationen bezahlt hätte. Mhm. Nur, man hat dann im Londoner Schuldenabkommen darauf verzichtet, das weiter auszudefinieren und hat das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und auch der Marshallplan war kein Geschenk. Also die Dollarwerte für die Rohbaumwolle und den Tabak, die musste Deutschland zurückzahlen in Dollar. Herr, er hat es dann auch getan in den 60er Jahren.
Herr Abelshauser, wie glauben Sie, und das mit der Bitte um eine kurze Antwort, glauben Sie, warum heute genau dieser Begriff des Marshallplans im Zusammenhang mit Griechenland wieder auf die Tagesordnung kommt?
Naja, es gab eine Klausel in den Marshallplan-Verträgen, die die Amerikaner geschlossen hatten, die besagte, dass ein bestimmter Teil der Mittel, die die Amerikaner zur Verfügung gestellt haben, in die Propaganda gehen. Von daher wurde der Marshallplan zu einem grandiosen Propaganda-Projekt. Das hat bis heute Nachwirkungen. In den 60er Jahren zum Beispiel hat die Vereinten Nationen den Marshallplan auch als Modell unterlegt für ihre Entwicklungsdekade. Das Ergebnis war, nichts ist dabei herausgekommen.
Also er ist kein Allheilmittel.
Er ist kein Projekt zur Entwicklung, sondern er hat dazu beigetragen, dass das starke Europa nach dem Krieg wieder seine alte Position erreichen konnte.
Das war Professor Werner Abelshauser, Wirtschaftshistoriker an der Universität in Bielefeld. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Danke auch.
HR2 Kultur der Tag. Preußen in Athen, ein Rettungsplan für Griechenland, so unsere Sendung heute. Wiederum titelte die Welt in ihrer aktuellen Ausgabe heute auf der Titelseite »Neues Finanzloch im griechischen Haushalt entdeckt«. Überrascht das noch? Wenn am Montag im Bundestag über das Rettungspaket für Griechenland abgestimmt wird, dann spielen missverstandene historische Anleihen an den Marshallplan keine Rolle mehr. Ebenso wissen viele Abgeordnete nicht einzuschätzen, welche Wirkung erneute Zahlungen an Griechenland haben werden, für uns und für die Griechen. Die Gedichte des Georgos Seferis aus den Jahren 1924 bis 1946 drücken etwas von den griechischen Befindlichkeiten aus.
Unser Land ist verschlossen. Nichts als Berge, auf denen Tag und Nacht die niedrige Decke des Himmels liegt. Wir haben keine Flüsse, wir haben keine Brunnen, wir haben keine Quellen. Einzig ein paar Zisternen, leer auch sie, in denen es widerhallt und zu denen wir beten. Ein abgestandener Widerhall, hohl. Er gleicht unserer Einsamkeit, gleicht unserer Liebe, gleicht unseren Leibern. Es scheint uns seltsam, dass wir einst bauen konnten, unsere Häuser, unsere Hütten und Pferche. Und unsere Hochzeiten, Die frischen Kränze und Brotkringel werden unserer Seele zu unauflöslichen Rätseln. Wie kamen unsere Kinder zustande? Wie wuchsen sie groß? Unser Land ist verschlossen. Die zwei schwarzen Simplegarden schließen es zu. Wenn wir am Sonntag zu den Häfen hinabgehen, um Luft zu holen, sehen wir im Abendrot leuchten Holzstücke in Splittern von einer Fahrt, die sie nicht vollendeten. Leiber, die keine Weise mehr wissen, zu lieben.
Griechische Dichtkunst der Sparsamkeit von Georgos Sepheris. H2 Kultur, der Tag. Scharfe Worte und Nazi-Vergleiche von griechischen Politikern gegen die Kanzlerin und Herrn Schäuble, auch das gehört inzwischen zur europäischen Realität. Warum das so ist, das versteht man emotional vielleicht besser, wenn man sich im dörflichen Leben der Griechen umschaut. Denn dort ist die Verzweiflung groß. Anna Kokzidou berichtet.
Das warme Wasser sprudelt nur so ins Becken. Manche der Badenden schwimmen, andere stehen. Die Thermalbäder sind das Wahrzeichen von Langadas.
Wir haben 4 Badehallen. Die erste geht auf das 9. Jahrhundert nach Christus zurück. Die zweite wurde um 1400 erstellt. 15 bis 20 Personen haben darin jeweils Platz. Abends kann man sie auch privat mieten. Nun bauen wir den Massagebereich aus.
Erklärt Yorgos Kiranou, zuständig für die Bäder. Das private Mieten, Wellness, im Winter ein Weihnachtsmarkt im großzügigen Park, im Sommer ein Freibad. Mit diesem Konzept konnten sie in Langadas die Besucherzahlen steigern. Da die Bäder der Kommune gehören, bekommt sie auch die Einnahmen. Eine der wenigen direkten Finanzquellen. Das Geld aus Athen kommt inzwischen nur unregelmäßig und das macht die Planung so schwer, erklärt Bürgermeister Ioannis Anastasiadis. Der Etat für 2012 hing so monatelang in der Luft.
Bis zum vergangenen November hatten wir nur 2 von den uns zustehenden 4 Finanzchargen bekommen. Das heißt, wir haben unseren Etat nur mit diesem Geld geplant. Und auf einmal kam der Rest innerhalb einer Woche. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir was umsetzen können, denn wir wissen überhaupt nicht, wann welches Geld kommt.
Den Mangel verwalten, so sieht die Aufgabe eines griechischen Bürgermeisters momentan aus. Langadas liegt 20 Kilometer vor Thessaloniki, hat 7000 Einwohner und ist der Hauptort der gleichnamigen Kommune mit über 40.000 Menschen und 47 Dörfern, jedes mit seinen eigenen Problemen. Die meisten agrarisch geprägt, ein Teil eher urban. Viele Fabriken sind ins benachbarte Bulgarien abgewandert, wo die Löhne noch niedriger sind. Die Arbeitslosigkeit betrifft fast die Hälfte der Bevölkerung.
Wir haben nun mit Hilfe der Kirche einen Sozialsupermarkt aufgebaut für jene Bürger, die nur ein geringes Einkommen haben. Und wir richten auch eine Suppenküche ein. Außerdem sehen wir, dass immer mehr Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Wir haben im Gemeinderat beschlossen, die betroffenen Familien diskret, ohne sie zu stigmatisieren, mit Lebensmitteln und Alltagsartikeln zu unterstützen.
Fantasie ist gefragt, wenn kein Geld da ist. Ein Informationsbüro soll den 6000 Bauern und Viehzüchtern neue Methoden nahebringen und Wege aufzeigen, ihre zum Teil exzellenten Produkte besser zu vermarkten. Lange war das vernachlässigt. Frauenkooperativen werden unterstützt, genauso die Herstellung von Biodiesel. Die Gemeinde besucht Messen. Als einzige aus Griechenland war sie auf der Grünen Woche in Berlin. Und dann sind da noch die Thermalbäder. Der Bürgermeister sucht im Rahmen der deutsch-griechischen Versammlung, eine Initiative der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, nach Partnern. Deutsche Städte, die selbst Bädertourismus haben, um zu lernen.
Wir werden selbst aktiv. Wir können nicht auf Athen warten. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen den Menschen das Gefühl geben, man kann etwas machen. Denn sie sind sowohl durch die Berichte der Medien als auch durch die Stimmung in Griechenland total verunsichert.
Suppenküchen, Sozialsupermärkte und neue Einkommensmöglichkeiten werden geschaffen. Professor Joachim Wieland, guten Abend erstmal.
Guten Abend, Herr Westphal.
Sie sind Rektor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Ist das, was wir gerade in dem Beitrag von Frau Kokzidou erfahren haben, vielleicht der Anfang einer neuen Struktur in Griechenland, die den Weg nach vorne weist?
Das kann man durchaus so sehen. Offenbar besteht ja dort in diesem Dorf die Bereitschaft, sich neuen Formen der Bewältigung der Probleme zuzuwenden und auch zusammenzuarbeiten, etwa mit deutschen Kommunen und von dort zu lernen. Und das kann Griechenland in dieser Situation durchaus weiterhelfen, jedenfalls, wenn die Bereitschaft da ist, sich auch unterstützen zu lassen.
Herr Wieland, aber das ist ja wohl ein Dollpunkt in der ganzen Geschichte. Die Bereitschaft muss da sein, etwas zu verändern. Es wird heute oft davon gesprochen, dass Griechenland ein Entwicklungsland ist und da musste man mal erst eine Verwaltung aufbauen. Ist das vielleicht das Pferd von hinten aufgezäumt?
Also zu sagen, es ist ein Entwicklungsland, ist vielleicht etwas hart gesprochen. Immerhin ist es ein Land mit einer großen Geschichte und einer ganz alten Kultur. Das heißt aber nicht, dass die Verwaltung überall den modernsten Standards genügt. Und man kann jedenfalls Hoffnung haben, dass wenn es etwa gelingt, die Steuerverwaltung effizienter zu machen, der Staat auch besser an das Geld drankommt, was er braucht, um die gegenwärtige Notlage zu bewältigen.
Herr Wieland, Entschuldigung, dass ich da mal kurz nachhake. Wie macht man denn das? Das ist ja relativ einfach gesagt, aber Sie sind ja nun Experte darin. Das kann man ja nicht einfach implementieren. Dazu braucht man ja den Beamtenapparat, der dort ist.
Das kann man nicht implementieren und das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber Deutschland hilft in vielen Programmen Länder etwa aus dem osteuropäischen oder dem asiatischen Raum. Deutschland hat Erfahrungen aus der Wiedervereinigung, wie man eine Verwaltung unterstützen kann. Man muss dort die Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, abholen, wo sie sind. Man kann nicht darauf warten, bis eine neue Generation herangewachsen ist, sondern man kann nur versuchen, durch Weiterbildung vor Ort oder auch in Deutschland Erfahrungen, die man hier gemacht hat, weiterzugeben. Manchmal gibt es auch einfach Hilfe dadurch, dass man etwa elektronische Datenverarbeitung in Hardware und Software liefert, dass man versucht, behutsam so etwas wie Coaching und Betreuung zu machen. Aber das muss alles vorsichtig geschehen, gerade eben vor dem Hintergrund der deutsch-griechischen Geschichte. Man gerät leicht in die Gefahr, als Besserwisser dazustehen und Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hervorzurufen.
Also vielleicht sind da deutsche Trainer nicht unbedingt die erste Wahl.
Das muss man sicher berücksichtigen und möglicherweise sind andere Länder dann da weniger belastet. Aber Ihr Beitrag vorhin hat ja gezeigt, Griechenland ist tendenziell immer deutschenfreundlich gewesen und es wird vielleicht durchaus auch, wenn die größte Aufregung vorüber ist, die Bereitschaft geben, sich in diesem Verwaltungsbereich von Deutschland helfen zu lassen. Nur aufdrängen kann man das nicht, sondern da muss eine gewisse Bereitschaft bestehen und das ist im Moment vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt.
Sie betonen ja immer wieder, dass eine Bereitschaft da sein muss. Die Leute müssen willig sein, das zu tun. Nun ist ja die Erfahrung in Griechenland, sagen wir mal, aus den letzten 20 Jahren noch so gewesen, dass die eigentlich mit dem alten Apparat ganz prima zurechtgekommen sind. Es wurde Steuer hinterzogen oder wenig oder gar keine bezahlt. Das ist ja ein wirklicher Prozess, einer das, was man mal in Deutschland Re-Education nannte.
Ja, das ist ein solcher Prozess. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob man wirklich so gut damit gefahren ist. Natürlich sind diejenigen gut damit gefahren, die gute Einkünfte hatten und davon wenig abgeben mussten. Aber das waren längst nicht alle Griechen. Diejenigen, die finanziell schlechter gestellt waren, haben sich irgendwie arrangiert. Aber ich glaube, ein großer Teil der griechischen Bevölkerung hat schon auch ein Interesse an einer guten Infrastruktur, an guten Schulen, an guten öffentlichen Einrichtungen und wäre vermutlich auch bereit, sich ein Stück weit da neu zu orientieren, wenn das glaubwürdig vertreten wird.
Deutsche Modelle sind vielleicht angesagt, aber nicht leicht von Deutschen dort umzusetzen.
Ja, das kann man so sagen. Und es gibt ja auch andere Staaten, die eine gute Verwaltung haben. Also wir sind da keineswegs jetzt in einer Alleinstellung. Und wie gesagt, wir können unsere Angebote machen, wie wir sie auch gegenüber anderen Ländern gemacht haben. Aber wir können niemand etwas aufzwingen. Das hat häufig eher gegenteilige Effekte.
Vielen Dank, Professor Joachim Wieland. Und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Das Grundproblem, glauben wir hier zumindest, bleibt bestehen. Griechenland wird nicht am Schuldentropf genesen. Durch massive Subventionen, so die Lehre des Marshallplans, erst recht nicht. Das aufzulegende Notprogramm für Griechenland ist mit Entbehrungen gepflastert. Der Grieche, der Dichter Georgios Seferis, schrieb in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts darüber.
Drei Felsen, ein paar verdorrte Föhren, eine verlassene Kapelle. Und etwas höher setzt die gleiche Landschaft neu an zu einem Ebenbild. Drei Felsen in Form eines Tors, rostig, ein paar verdorrte Föhren, schwarz und gelb gefleckt, und ein quadratisches Haus unter Tünche begraben. Und noch weiter oben wiederholt sich vielfach und leiterweis die nämliche Landschaft bis zum Horizont hin, bis zum abendgeröteten Himmel. Hier legten wir mit den Schiffen an, um die abgebrochenen Ruder zu flicken, um Wasser zu trinken und um zu schlafen. Das Meer, das uns verbittert hat, ist tief und wenig erforscht, und es breitet um sich eine grenzenlose Stille. Hier unter dem Strandkies fanden wir eine Münze und warfen darüber die Würfel. Unser Jüngster gewann sie und hat sich davon gemacht. Mit unseren abgebrochenen Rudern stachen wir wieder in See.
HR2 Kultur, der Tag. Was kann den Euro noch retten? Wie hoch ist der Preis für Stabilität? Um diese Frage geht es und natürlich um Griechenland. Dass man sich das Dilemma vor 20 Jahren selber bereitet hat, das spielt heute kaum noch eine Rolle. Es ist allerdings einfach, den Griechen die Schuld für das zu geben, was sie auch vergegenwärtigen. Und dann sucht man selbstverständlich nach jenen, die rechtzeitig vielleicht die wohlhabenden Griechen ihr Geld ins Ausland gebracht haben. Thomas Bohrmann ist fündig geworden.
Es gibt sie wirklich, die fast schon sprichwörtlichen, reichen griechischen Reeder. Sie kaufen Schiffe, treiben weltweit Handel und verdienen gut. Nur viele dieser schwerreichen griechischen Reeder haben ihren Firmensitz irgendwo auf den Bahamas oder sonst wo in der Welt, sodass der griechische Staat von denen keinen Cent Steuern kassiert. Es ist nicht verboten, den Firmensitz ins Ausland zu verlegen, vor allem, wenn man mit seinem Unternehmen eh weltweit tätig ist. An das Geld dieser Reeder kann Griechenland also gar nicht erst herankommen. Es gibt aber auch reiche Griechen, die in den vergangenen Jahrzehnten durch organisierte Schwarzarbeit oder durch Steuerhinterziehung ein Vermögen angehäuft haben, das nun auf geheimen Konten im Ausland lagert. Niemand weiß, wie viele Euro das sind. Bankenexperten in Athen schätzen jedoch, es dürften mehr als 200 Milliarden Euro sein. Insgesamt hat Griechenland derzeit 350 Milliarden Euro Schulden. Wenn der Schuldenschnitt wie geplant jetzt im Frühjahr durchkommt, sinkt der Schuldenstand auf 250 Milliarden und nähert sich der Summe, die womöglich als Schwarzgeld auf Konten reicher Griechen lagert. Das griechische Finanzministerium versucht in Verhandlungen mit Banken, zum Beispiel in der Schweiz, an manche dieser Konten heranzukommen, wenn es denn eine konkrete Spur oder einen Verdacht gibt. Aber die Chancen auf Erfolg stehen schlecht. Vor 5 Wochen hatte das Finanzministerium in Athen sogar eine Liste der 4000 schlimmsten griechischen Steuersünder ins Internet gestellt. Da stehen die Steuerhinterzieher jetzt mit vollem Namen und mit ihrer Steuernummer auf der sogenannten Liste der Schande. Jeder einzelne von ihnen schuldet dem Staat mindestens 170.000 Euro. Manche von ihnen haben sich ins Ausland abgesetzt, einige Dutzend sitzen sogar in Untersuchungshaft. Und trotzdem kommt der Staat nicht an all die Millionen heran. Manche der Steuerhinterzieher haben das Vermögen auch schon verjubelt und sind pleite. Andere streiten weiter vor Gericht um die Steuerschuld. Nichts fließt in die Staatskasse. Im Gegenteil, ständig fließt Geld, fließt Kapital raus aus Griechenland. So haben die griechischen Sparer seit Beginn der Krise insgesamt 65 Milliarden Euro von ihren Konten abgehoben. Im Durchschnitt hat also jeder Grieche 6.000 Euro vom Sparbuch oder vom Sparkonto genommen. Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos hat genau untersuchen lassen, wohin das Geld geflossen ist. Ergebnis: Das meiste abgehobene Geld ist in Griechenland geblieben, nämlich 49 Milliarden Euro. Es liegt nun als Bargeld in Banksafes, in Truhen, auf dem Dachboden oder unterm Bett, so Venizelos. Die Leute haben nämlich Angst, dass die Konten irgendwann doch von Euro auf wertlose Drachmen umgestellt werden. Da horten sie die Euro lieber als Bargeld daheim. Nur einen kleinen Teil haben die Sparer ins Ausland überwiesen. Aber das sind in der Sprache der Banker eh nur Peanuts im Vergleich zu jenen möglicherweise 200 Milliarden Euro Schwarzgeld auf geheimen Konten irgendwo im Ausland von reichen Griechen.
Thomas Bormann über griechische Reichtümer im Ausland und natürlich unter der Matratze. Ich begrüße jetzt Professor Wolfgang Gierke. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Gierke, Sie sind Professor für Bankenwesen. Das, was wir gerade gehört haben, das kann man jetzt einfach mal emotional beurteilen und sagen, das ist ja eine Riesenschweinerei, was da geschieht. Da werden also Kapitalien abgeführt, während die Griechen selber kein Geld mehr haben, der Staat bankrott ist. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass die Europäische Union auch für einen freien Kapitalverkehr steht. Wie muss man das denn jetzt beurteilen?
Das muss man als Schweinerei beurteilen, denn der freie Kapitalverkehr ist nicht dazu da, Steuerhinterziehungen zu fördern, nicht, sondern ganz im Gegenteil, wenn ein Kapitalverkehr frei ist, dann muss dafür gesorgt sein, dass er nicht missbraucht wird. Und da haben die Griechen geschlafen, da waren sie ineffizient. Sie haben es eben zugelassen, dass ihre Steuerbehörden möglicherweise manchmal ein Auge zugedrückt haben oder dass sie ineffizient gearbeitet haben. Und das ist missbraucht worden. Also die Krise in Griechenland trifft genau die Falschen, die kleinen Leute, den Mittelstand und die großen Steuerhinterzieher, aber auch diejenigen, die nur ihr Geld retten wollen, die haben es in die Schweiz, nach Liechtenstein und andere Länder geschafft.
Geld, das in der Schweiz oder in Liechtenstein zum Beispiel vor dem deutschen Fiskus versteckt wurde, das kommt ja nun auch langsam wieder zurück. Ist das vielleicht ein Weg, der gegangen werden muss, auch für die griechischen Finanzbehörden?
Ja, der Weg muss begangen werden, aber vielleicht ist das nicht, wie man sich das vorstellt. Und da muss man auch die Schweizer verstehen, die natürlich auch ein funktionierendes Rechtssystem haben und nun nicht so einfach mal sagen, aha, dieses Konto gehört einem Griechen, also liefern wir das Griechenland aus. Das wäre ja ein totaler Rechtsbruch, unakzeptabel. Da muss man dann schon beweisen, dass eine Straftat begangen wurde von dem Kontoinhaber, bevor man an das Geld herankommt. Und man braucht ein entsprechendes Abkommen möglicherweise. Da ist die Schweiz ganz schön in die Zange genommen worden von den USA. Die Amerikaner haben letzten Endes den Schweizern das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn ihr eure Schweizer Bankaktivitäten bei uns im Land weiterführen wollt, und das machen große Banken wie die UBS intensiv, dann müsst ihr euch uns mehr öffnen und das Bankgeheimnis teilweise sogar lüften. Aber diese Machtposition hat natürlich Griechenland gegenüber der Schweiz nicht.
Und dort entsprechenden Druck, also von griechischer Seite in der Schweiz zum Beispiel aufzubauen, das tun die nicht und das schaffen die auch im Moment nicht.
Ja, selbst wenn sie es tun würden, sie schaffen das nicht. Da braucht die Schweiz keine Angst zu haben. Da müsste schon die Europäische Union nachhelfen.
Oder Deutschland, noch genauer.
Oder Deutschland auch mit, nicht? Ich meine, Deutschland ja auch ein berechtigtes Interesse als Hauptzahler für die griechischen Schulden. Das muss man aus Schweizer Sicht auch mal fair sehen. Nicht jedes Geld, was in die Schweiz kommt, ist automatisch schmutziges Geld. Und solange es einen freien Verkehr gibt, ist es rechtlich ja durchaus zulässig. Also es muss schon bewiesen werden dann, dass hier sehr viel Steuerhinterziehung, sehr viel Schwarzgeld in die Schweiz gewandert ist. Ein Gentleman Agreement wäre in meinen Augen dennoch möglich, dass man also das Schweizer Bankgeheimnis beibehält und von den griechischen Konten einen Teil der Steuereinnahmen an Griechenland abführt. Das wäre doch schon mal ein Weg, ein bisschen dieses Geld mit an der Sanierung Griechenlands zu beteiligen. Optimal wäre es natürlich, dieses viele Geld, um die 200 Milliarden wahrscheinlich, würde nach Griechenland zurückwandern und dort investiv arbeiten, dann wäre ein Großteil der Rezession behoben.
Aber das ist natürlich ein bisschen Wolkenkuckucksheim, dass alles zurückgeht.
Ja, das ist völlig richtig. Das ist Illusion. Den Zwang wird man leider auf dieses Geld nicht ausüben können. Es ist nicht totale Illusion, denn wenn Griechen sehen, dass in ihrem Heimatland attraktive Geschäfte gemacht werden können, warum sollen sie dann nicht Teile ihres Geldes wieder zurückführen? Also teilweise sollte man jetzt schon dahin arbeiten, dass dieses Geld auch wieder zurückkommt, in das Heimatland zurückkommt. Aber da darf man sich auf diesem Weg nicht zu viel versprechen, vor allen Dingen nicht in einer Zeit, wo die Perspektiven für Griechenland so schlecht sind.
Das war Professor Wolfgang Gierke. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören.
Wieder in der Westphal.
Kann Griechenland mit harten Sparmaßnahmen und dem heute in Athen bewilligten Schuldenschnitt der Eurogemeinschaft erhalten bleiben? Nun, wir wissen es auch nicht, mehr eine rhetorische Frage. Aber der Wirtschaftsexperte Kenneth Rogoff hält das durchaus für eine komplett falsche Frage und gibt folgende Antwort.
Die Regierung in Athen sollte eine Art Sabbatical vom Euro einlegen, aber ein volles Mitglied der Europäischen Union bleiben. Griechenland würde die Währungsunion für einige Jahre verlassen und zum Beispiel die Drachme wieder einführen. Die würde sofort massiv gegenüber dem Euro an Wert verlieren und die Export- und Tourismuswirtschaft wäre wieder konkurrenzfähig. Wenn das Land sich sozial, politisch und wirtschaftlich gut entwickelt, könnte es zum Euro zurückkehren.
Sehen Sie, also auch diese Variante gibt es, ein Sabbatical von dem Euro, also einfach eine Pause, eine Auszeit einlegen. So sieht es zumindest der US-Ökonom Kenneth Rogoff, den wir aus dem Spiegel zitierten. Dem griechischen Dichter Georgios Seferis, den hätten Sparmaßnahmen überhaupt nichts anhaben können. Er fand Schönheit in Schlichtheit.
Da nun vieles und so viel vorüberzog vor unseren Augen, dass auch die Augen nichts mehr sahen. Nur noch, was dahinter lag, jenseits der Erinnerung. Wie die weiße Plane eines Nachts in einer Umfriedung, als uns fremde Gesichter erschienen, noch fremder als du, und vorüberglitten und vergingen im reglosen Laub eines Pfefferbaums. Da wir so gut dies unser Schicksal erkannten, Irrende zwischen zerbrochenen Steinen seit 3 oder 6.000 Jahren, Stocherer in geborstenem Bauwerk, das leicht unser eigenes Haus wär, gelehrige Schüler von Jahreszahlen und heroischen Taten, gelingt es uns noch. Da wir in Fesseln gelegt und versprengt, im Kampf, wie es heißt, mit unechten Schwierigkeiten verirrt und wieder gelangt auf eine Straße, die voll ist von blinden Heerzügen, versinken im Schlamm und im See vor Marathon, gelingt es uns noch, rechtens zu sterben?
Da sehen wir es. Reichtum muss nicht unbedingt materiell manifestiert werden. Für den Dichter Georgios Seferis vielleicht eine einfache Ansage. Griechenland verstehen heißt zuerst einmal, die EU zu verstehen, sagen einige. Falls Ihnen diese Messlatte zu hoch liegt, kann man auch nach Kalifornien schauen. Claudia Sauter fand einen hübsch abschreckenden Vergleich dort.
Wer die Probleme Griechenlands verstehen will, sollte sich die nordkalifornische Stadt Vallejo ansehen. Die 117 Einwohner große Stadt hatte 2008 mitten in der Finanzkrise Insolvenz anmelden müssen, nachdem es ihr nicht gelungen war, mit ihren Gläubigern eine Einigung zu erzielen. Diese forderten eine 500 Millionen Dollar. Vallejo hatte aber nur 6 Millionen im Stadtsäckel. Am Ende stand ein Insolvenzplan, nachdem die Gläubiger gewaltige Verluste hinnehmen mussten. Von 100 Dollar, die sie der Stadtverwaltung geliehen hatten, sahen sie gerade mal 5 Cent wieder. Ratingagenturen hatten da schon längst aufgehört, Vallejo zu bewerten. Auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise kam es in Vallejo zu hässlichen Auseinandersetzungen, wie derzeit in Griechenland. Als es darum ging, die Gehälter von Feuerwehrleuten und Polizisten zu kürzen, warf einer den Stadtverordneten einen Schweinekopf vor die Füße. Die Stadt und ihre Angestellten befanden sich im Krieg. 80% des Haushalts gingen für Gehälter und Pensionen von Polizei und Feuerwehr drauf. Jahrelang hatten die Stadtverordneten ihre Augen vor diesem Problem zugedrückt. Als das nicht mehr möglich war, weigerten sich die Gewerkschaften aber hartnäckig, Gehaltskürzungen zuzustimmen. Stattdessen könnten doch die Bibliotheken geschlossen werden. Sicherheits- und Rettungskräfte waren der Meinung, die Stadt wolle sie um ihre tarifvertraglich zugesicherten Rechte betrügen. Die Bürger von Vallejo wiederum warfen ihren Feuerwehrleuten und Polizisten Erpressung und Gier vor. 2008 war Vallejo am Ende. Die Stadt meldete Bankrott an. Nach amerikanischem Recht ist das für Kommunen möglich. Bereits 1934 hatte der US-Kongress ein spezielles Insolvenzrecht für Landkreise, Städte und Gemeinden, ja sogar für Schulbezirke erlassen. Schließlich übernahm also ein staatlicher Insolvenzverwalter die Regie in Vallejo. Er spielte dort eine ähnliche Rolle, die jetzt die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds in Griechenland spielen. Er zwang die Gläubiger zum Verzicht auf 90% ihrer Forderungen. Außerdem setzte er Kündigungen von städtischen Angestellten durch. Alles wurde halbiert. Die Zahl der Feuerwehrleute und Polizisten, der Feuerwachen und der Löschfahrzeuge. Heute hängt an Geschäften in Vallejo das Schild »Wir akzeptieren Lebensmittelmarken«. Man kann dort überall sein Auto abstellen, ohne einen Strafzettel befürchten zu müssen. Es gibt keine Politessen mehr. Die Fenster des Rathauses sind dunkel. In der Eingangshalle herrscht gähnende Leere. So beschreibt es jedenfalls Autor Michael Lewis, der kürzlich Vallejo für Recherchen besucht hat. Wer kann, zieht in eine andere Stadt.
Also, wenn das das Motto ist, entweder weg dort, wo es nicht mehr funktioniert und nach dem Zusammenbruch im Grunde genommen aller zivilisatorischen Einrichtungen in einer Stadt, aber ist das wirklich eine Alternative? Und das alles passiert in einem hochentwickelt kapitalistischen Land, eine Insel nicht der Glückseligen, sondern der Deklassierten mitten in Kalifornien. Und das gibt uns das Stichwort für ein anderes, das im Zusammenhang mit Griechenland immer öfter fällt. Und wir haben es in dieser Sendung auch schon vorher gehört. Ist Griechenland nun tatsächlich ein Schwellenland geworden? Es gibt einige, die das sagen. Ich begrüße jetzt Dr. Herbert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Dieter, wenn wir solche Miniszenarien und so einen kleinen Einblick in ein kalifornisches Städtchen hören, könnte es passieren, dass in Griechenland auch so etwas bevorsteht, dass es wirklich zu einem Zusammenbruch über weite Strecken von zivilen Einrichtungen auch kommt?
Nun, ausgeschlossen ist das nicht. Die Entwicklung in Griechenland gibt zur Sorge Anlass. Und bislang hat es ja die Troika, der Internationale Währungsfonds, die EZB und die EU-Kommission noch nicht geschafft, eine wirtschaftlich positive Entwicklung auf den Weg zu bringen. Das heißt, selbst wenn man Griechenlands Altschulden heute streichen würde, ist der weitere Weg Griechenlands noch völlig unklar. Es ist unklar, wie sich das Land positiv wird entwickeln können. Und es ist auch unklar, wie es jungen Leuten eine Perspektive wird vermitteln können.
Herr Dieter, noch mal ein ganz kurzes Stichwort, das wir zu Anfang dieser Sendung nannten. Den Marshallplan. Für Afrika, sagen Ökonomen, wäre das ja in den 60er Jahren passiert und es hätte sich als ungeeignet erwiesen. Also es gibt nicht auch nur eine entfernte Parallele daran oder dort aufzulegen, wo man den Griechen jetzt helfen will, dass man sagt, das hat doch beim Marshallplan prima geklappt.
Also es ist erfahrungsgemäß immer sehr schwer, Ökonomien etwas von außen zu verordnen. Man hat das schon sehr oft versucht. Die Entwicklungspolitik haben Sie bereits genannt. Man hat immer wieder mit guten Vorsätzen versucht, Gesellschaften von außen zu helfen und sie auf einen guten Weg zu bringen und ist damit immer wieder gescheitert. Und das ist die große Gefahr, die ich gegenwärtig auch für Griechenland sehe. Man versucht, dem Land zu helfen. Die Reaktionen in Griechenland sind aber vergleichsweise negativ. Es gibt zu wenige Debatten in Griechenland über den weiteren Weg des Landes. Stattdessen hat man Debatten über den negativen Einfluss Deutschlands oder des IWF und das ist nicht besonders hilfreich. Insofern wäre es sinnvoll, wenn in Athen, wenn in anderen Städten Griechenlands die Fahnen jetzt eingeholt werden würden, die Protestfahnen jetzt eingeholt werden würden und man sich Gedanken darüber machen würde, wie man die Ökonomie Griechenlands in den nächsten 5 bis 10 Jahren selber entwickeln möchte, wie man, wie das die Weltbank sagt, Ownership des Entwicklungsprozesses entwickelt. Das ist allerdings noch nicht zu erkennen.
Herr Dieter, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich will nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Man versucht, Griechenland zu helfen und Sie haben auch den Internationalen Währungsfonds genannt. Ist es denn so, dass es vielleicht so etwas wie ein gewisses Dogma gibt in dieser ganzen Frage, wie hilft man Griechenland? Und das kann man nur auf dem Weg machen, den man jetzt eingeschlagen hat?
Das ist das alte Rezept des Internationalen Währungsfonds. Das hat er in sehr vielen anderen Krisen, das ist ja nicht die erste Finanzkrise, die wir beobachten müssen, in sehr vielen anderen Krisen hat das der IWF schon versucht, ob in Asien oder in Argentinien. Und er ist mit diesem Ansatz, also wir geben Geld, wir geben Liquidität und im Gegenzug machen wir Auflagen. Mit diesem Konzept ist der IWF schon relativ häufig, man ist geneigt zu sagen, fast immer gescheitert. Man hätte das von Anfang an vermutlich anders aufziehen können. Man hätte vermutlich von Anfang an die griechische Gesellschaft, die griechische Regierung stärker einbinden können in diesen Reformprozess. Das geschieht jetzt so allmählich, allerdings sehr spät. Und insofern ist die Frage, ob es noch sinnvoll ist, ob es noch möglich ist, eine Kehrtwende in diesem Reformprozess zu erreichen oder ob man nicht besser aus diesem Prozess aussteigt und sagt, nun muss Griechenland selbst sehen, wie es diese Probleme löst.
Ich möchte mit Ihnen ganz kurz in ein kleines Zitat reinhören, das wir von Ludwig Erhard gefunden haben.
Wir müssen den Mut zum Verbrauchen aufrechterhalten, denn ein Volk, das den Mut zum Verbrauch verliert, verliert auch die Kraft zur Produktion.
Ist das etwas, was vielleicht eine gewisse Disziplin auch voraussetzt und vielleicht auch die Bekenntnis zur eigenen Fähigkeit, dann tatsächlich etwas zu verändern?
Also Ludwig Erhard ist natürlich immer ein guter Ratgeber für wirtschaftliche Entwicklung, aber ich glaube, das, was Sie gerade eingespielt haben, deutet eher auf die Fähigkeit des zu konsumieren hin, und die ist ja in Griechenland bekanntlich sehr ausgeprägt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Ökonomie nichts herstellt, was der Rest der Welt, was vom Rest der Welt und vom Rest Europas gekauft und konsumiert werden kann, also jenseits von Agrarprodukten. Und hier müsste Griechenland, wenn es diesen Lebensstandard aufrechterhalten will, einfach noch etwas zulegen, müsste Produkte entwickeln, müsste Dienstleistungen entwickeln, die am Markt platziert werden können. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, nicht nur die Entschuldung, sondern die Entwicklung von Wettbewerbsfähigkeit. Und um das nochmal zu wiederholen, das kann man von außen nicht verordnen. Man kann von außen keine konkurrenzfähigen Unternehmen in ein Land bringen. Das muss aus dem Land selbst heraus entstehen, und es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es Unternehmen ermöglichen zu wachsen. Das ist die Aufgabe der griechischen Gesellschaft, und die können ausländische Ratgeber nur begleiten, sie können sie aber nicht initiieren.
Könnte es sogar sein, dass eine Abwehrhaltung entsteht?
Ja, das beobachten wir gegenwärtig. Gegenwärtig ist die griechische Gesellschaft, so hat es zumindest den Anschein, damit beschäftigt, die Reformen, die von außen verordnet werden, zu kritisieren und sie nur ungern umzusetzen. Und das wird so weitergehen, vermute ich. Es wird nicht die letzte, die jetzt verabschiedeten oder zu verabschiedenden Gesetze werden nicht die letzten sein auf diesem Weg. Und es ist zu befürchten, dass es immer stärker zu einer Entfremdung sozusagen der griechischen Gesellschaft von diesem Reformprozess kommt. In anderen europäischen Ländern sehen wir, dass da sehr viel erfolgreicher gemacht wird. Also Italien, es ist noch relativ früh, die Regierung Monti zu loben, aber Italien ist da auf einem sehr viel besseren Weg. Auch Irland oder Portugal oder auch Spanien zeigen, wie es gehen kann, wie man eine Krise als Chance begreifen kann. Aber in Griechenland ist das gegenwärtig noch nicht zu erkennen.
Herr Dieter, am Montag wird im Bundestag darüber abgestimmt. Rettungsplan für Griechenland. Ist das the same procedure as usual?
Same procedures every year, ist man geneigt zu sagen. Es ist vermutlich auch nicht ganz falsch, dass man diese Kredite noch einmal bereitstellt. Man verschafft damit ja auch dem europäischen Finanzsektor, auch dem deutschen Finanzsektor, noch Zeit, sich auf eine Pleite oder vielleicht sogar auf einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vorzubereiten.
Moment mal, Herr Dieter, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Sie sagen am Montag, ja, natürlich wird am Montag abgestimmt im Bundestag, aber ja, das alles dient vielleicht möglicherweise nur dafür, dass man sich ein bisschen mehr vielleicht noch Zeit gewinnt, dass man ein bisschen mehr an Vorbereitung trifft, wenn eben der Tag X kommt und dann die Reißleine schon auf dem Tisch liegt und Griechenland steigt aus dem Euro aus.
So würde ich das interpretieren. Also es ist, wenn wir die vergangenen 2 Jahre anschauen, dann haben wir gesehen, am Anfang hieß es, wir müssen um jeden Preis retten, und dann allmählich wurde die Tonlage schärfer. Seit einigen Monaten sagen Deutsche, aber auch andere europäische Politiker, dass Griechenland nicht mehr um jeden Preis gerettet werden muss. Damit darin, in dieser Aussage, steckt die Möglichkeit, dass Griechenland aus der Eurozone austritt. Und das wird nun mehr und mehr zu einem realistischen Szenario. Wie gesagt, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Karren noch von der griechischen Gesellschaft selbst aus dem Dreck gezogen wird, aber es hat nicht den Anschein, als ob dies erfolgreich bewältigt wird. Noch ist Griechenland viel zu teuer, noch sind die von Griechenland angebotenen Güter und Dienstleistungen nicht konkurrenzfähig, und das kann man mit einer Abwertung relativ schnell erreichen. Ohne eine Abwertung wird es langwierig, wird es zäh, und wie wir sehen, wird es für die griechische Gesellschaft sehr schwierig.
Und dass sich die europäischen Finanzmärkte vorbereiten, das heißt, man möchte nicht so unerwartet getroffen werden wie noch beim Lehman Brothers Fall.
Das ist genau der Punkt. Man möchte einen zweiten Fall Lehman vermeiden. Man möchte eine Panik an den Finanzmärkten vermeiden. Und schon heute ist eindeutig zu erkennen, dass die Finanzmärkte nicht aus allen Wolken fallen würden, wenn Griechenland morgen aus der Eurozone austreten wird. Insofern ist es vermutlich richtig gewesen, Zeit zu gewinnen. Aber einer Problemlösung ist man damit noch nicht näher gekommen.
Dr. Herbert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören.
Sehr gerne. Tschüss.
Tja, und so beenden wir diese Sendung. Preußen in Griechenland, haben wir zu Anfang gesagt. Nein, dazu wird es gar nicht kommen. Das Ganze ist einfach nur eine Vorbereitung für den Tag X, an dem Griechenland dann doch aussteigt. Ob gewollt oder nicht, wo wird es dann vielleicht doch kommen. Und damit bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören im Studio heute Abend, Uwe Westphal, und tschüss.